DW Menschen und Märkte.
Wachstumsprognose gekappt. EZB-Politik auf der Anklagebank. Desertec-Projekt begraben und Überweisungen per Twitter. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Der deutschen Wirtschaft geht die Puste aus. Wirtschaftsminister Gabriel musste heute in Berlin die Wachstumsprognose vom Frühjahr kräftig nach unten korrigieren. Gründe dafür liegen seiner Meinung nach außerhalb Deutschlands. Meine Kollegin Sabine Kinkartz war dabei.
Um nur noch 1,2% soll das deutsche Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller Waren und Dienstleistungen, in diesem Jahr wachsen. 2015 sollen es 1,3% sein. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel spricht von einem außenwirtschaftlich schwierigen Fahrwasser. Geopolitische Krisen wie die Auseinandersetzung um die Ukraine und der Krieg im Nahen Osten hätten auch in Deutschland die Verunsicherung erhöht und die nur moderate weltwirtschaftliche Entwicklung belaste die Konjunktur. So richtig alarmiert scheint der Wirtschaftsminister trotzdem nicht.
Eine Wachstumsdelle ist keine Naturkatastrophe. In Deutschland sind wir nach wie vor auf einem Weg, bei dem wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes verbessern wollen und auch verbessern werden. Wir können den Kurs, den wir eingeschlagen haben, deshalb wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch und auch arbeits- und sozialpolitisch fortsetzen.
Die gesunkenen Wachstumserwartungen interpretiert Gabriel lediglich als Schwächephase. Deutschland sei nicht im Abschwung, sondern weiterhin auf Wachstumskurs. Daher will der SPD-Chef trotz des Rumorens in seiner Partei auch unbedingt am ausgeglichenen Bundeshaushalt für 2015 festhalten. Der geplante Verzicht auf neue Schulden lasse sich mit den prognostizierten Konjunkturzahlen erreichen. Doch nicht nur das. Gabriel sieht den Grund für die lahmende Wirtschaft in Deutschland vor allem in der grundsätzlichen Schwäche der europäischen Nachbarn. Ihnen auf die Sprünge zu helfen, sei daher wirksamer, als das Augenmerk auf die deutsche Finanzpolitik zu richten, sagt er.
Mehr Schulden in Deutschland schaffen kein Wachstum in Italien, Frankreich, Spanien oder Griechenland. Die dort nötigen Anstrengungen für strukturelle Reformen müssen stattdessen verbunden werden mit Investitionen in Wachstum und in höhere Wettbewerbsfähigkeit dieser EU-Mitgliedstaaten. Das erreicht man nicht durch höhere deutsche Schulden für die deutsche Infrastruktur.
Der Wirtschaftsminister hält somit Kurs und wendet sich als SPD-Chef gegen die lauter werdenden Rufe in der eigenen Partei nach auch schuldenfinanzierten Konjunkturprogrammen. So plädiert beispielsweise der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner offen für höhere Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Die schwarze Null sei keine sozialdemokratische Null, kritisiert er. Doch Sigmar Gabriel steht beim Koalitionspartner CDU-CSU im Wort. Die Union will am ersten schuldenfreien Haushalt seit 1969 auf keinen Fall rütteln, wie der wirtschaftspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Joachim Pfeiffer deutlich macht.
Wir haben jetzt über 40 Jahre mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben. Und wir müssen endlich mal anfangen, keine neuen Schulden zu machen, sondern Schulden abzubauen. Und deshalb ist die schwarze Null und das Beenden der Neuverschuldung absolut prioritär und im Übrigen auch Grundlage für Wachstum und Investitionen in den nächsten Jahren.
Das sagt auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel. Auch ohne zusätzliche Konjunkturprogramme werde in Deutschland in den kommenden Jahren investiert.
Wenn wir die Kommunen um 10 Milliarden Euro entlasten, dann wird ein Teil davon genutzt werden, um zu investieren, hoffentlich der größere Teil. Wenn wir dazu beitragen, dass wir 5 Milliarden Euro mehr in die Verkehrsinfrastruktur tun, dann ist das Investitionstätigkeit. Ich finde, wir tun eine ganze Menge. Worum es jetzt geht, ist dafür zu sorgen, dass die Konsolidierungspolitik in Europa ergänzt wird durch eine Wachstumspolitik. Das allerdings sage ich schon seit einem halben, dreiviertel Jahr. Jetzt kriegen wir den Beleg, dass Europa und die europäische Schwäche das Kernproblem auch der deutschen Konjunktur ist.
Am 20. Oktober wollen die deutschen und die französischen Minister für Wirtschaft und Finanzen in Berlin darüber sprechen, wie Investitionen in die Wirtschaft gefördert werden können. Die Vierergruppe trifft sich zum ersten Mal in dieser Besetzung. Wirtschaftsminister Gabriel will dabei auch über Steuern reden. Es könne nicht sein, dass Europa einerseits nicht wisse, wie es Wachstum finanzieren solle, andererseits aber hinnehme, dass dem Kontinent jährlich 1,5 Billionen Euro verloren gingen, weil es in der EU einen Wettbewerb um die niedrigsten Unternehmenssteuern gebe. Weltweit operierende Konzerne könnten Gewinne in Europa machen, dann aber durch Steuerdumping der EU-Staaten letztlich nur 1-2% Steuern zahlen. Das sei ein wirklicher Skandal, so Gabriel, ökonomisch falsch und sozial höchst ungerecht.
Aus Berlin berichtete Sabine Kinkartz. Am Europäischen Gerichtshof hat heute der Prozess gegen das Anleihekaufprogramm der EZB begonnen. Die Kläger aus Deutschland werfen der Europäischen Zentralbank vor, mit dem geplanten Kauf maroder Staatsanleihen ihr Mandat überschritten zu haben. Aus Luxemburg, Klaus Hempel.
Wie unabhängig ist eigentlich die Europäische Zentralbank? Wie stark darf der Europäische Gerichtshof in Luxemburg ihre Maßnahmen rechtlich überprüfen? Das sind einige wichtige Fragen, die heute während der Verhandlungen eine große Rolle spielten. Im Kern ging es jedoch um die Frage, ob die EZB rechtmäßig gehandelt hat oder nicht. Vor etwa 2 Jahren hatte sie angekündigt, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenstaaten aufzukaufen. Die deutschen Kläger sprechen dabei von Staatsfinanzierung. Diese sei nach europäischem Recht verboten, so etwa der CSU-Abgeordnete Peter Gauweiler.
Ich darf daran erinnern, dass der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts diese Bewertung, dass es sich hier um eine unzulässige Maßnahme der Staatenfinanzierung handelt, die eben den Parlamenten vorbehalten ist, ausdrücklich in seinem Urteil vom Februar dieses Jahres bestätigt hat.
Die Regierungsvertreter der Euro-Krisenstaaten, die heute ebenfalls zu Wort kamen, sehen das völlig anders. Die EZB habe sich sehr wohl an europäisches Recht gehalten. Mit Staatsfinanzierung habe das alles nichts zu tun, meint auch der Sprecher der Europäischen Zentralbank, Peter Ehrlich. Das Programm der EZB habe vielmehr das Ziel gehabt, dass im Krisenjahr 2012 die Zinsen in den Krisenländern sinken, und das sei legitim gewesen.
Wir fanden die Argumente der Kläger nicht besonders überzeugend. Es ist keine Staatsfinanzierung. Es ging darum, die Geldpolitik durchzusetzen. Also unsere Zinssenkungen sollten auch beim Bürger, bei Firmen ankommen. Und zwar in allen Staaten und nicht nur in einigen. Und das war 2012 einfach nicht der Fall.
Nach Luxemburg ist auch Renate Künast von den Grünen gekommen, Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestages. Sie meint ebenfalls, dass die EZB rechtmäßig gehandelt hat.
Der Deutsche Bundestag hat keinen Grund für Zweifel gesehen damals, sonst hätten wir ja die Bundesregierung gebeten, zum Beispiel zu klagen. Das ist auch die Position der Grünen an der Stelle. Es gab keinen konkreten Anlass für Zweifel. Wir fanden es richtig, im Ergebnis übrigens auch politisch hilfreich.
Vor Ort auch Gregor Gysi, Fraktionschef der Linken im Bundestag. Er hatte die Gelegenheit, seine Sicht der Dinge vorzutragen. Er hält die EZB-Politik für rechtswidrig, weil die EZB nur dann Staatsanleihen aufkaufen würde, wenn sich ein Krisenstaat einem strikten Sparprogramm unterwirft. Dies führe zu Armut und Arbeitslosigkeit, und das sei ein Verstoß gegen die Grundrechtecharta der Europäischen Union, sagte Gysi den Europarichtern.
Sie haben bei mir sehr genau zugehört. Diese sozialen Beschränkungen, die die Grundrechtecharta verletzen, das ist schon ein gewaltiges Problem. Mal sehen, wie Sie damit umgehen.
Die Luxemburger Richter stellten viele kritische Fragen auch an die Vertreter der EZB. Aber zu welcher Rechtsauffassung sie neigen, war bis heute Nachmittag nicht erkennbar. Frühestens in einigen Monaten werden sie die Fragen beantworten, die ihnen das Bundesverfassungsgericht vorgelegt hat. Anschließend werden die Karlsruher Richter ein Urteil fällen und entscheiden, ob Deutschland die EZB-Krisenpolitik weiterhin unterstützen darf oder nicht.
Klaus Hempel berichtete. Der Traum, Europa mit dem Wüstenstrom aus Afrika zu versorgen, ist nun endgültig ausgeträumt. Die Zahl der Gesellschafter wurde immer kleiner und Gelder flossen wenig und zäh. Warum die Konzerne die Lust verloren, das erläutert Jan-Christoph Kitzler.
DII tritt in eine neue Phase ein, so wird in einer Pressemitteilung das Aus von Desertec umschrieben. DII, das ist die Desertec Industrial Initiative, ein Zusammenschluss von teilweise bis zu 35 internationalen Konzernen. Von den gemeinsamen Zielen hat man sich bei der Gesellschafterversammlung in Rom endgültig verabschiedet. Die Pläne waren ehrgeizig, bis 2050 sollten 15% des Energiebedarfs in Europa in großen Solarkraftwerken in der nordafrikanischen Wüste erzeugt werden. Dafür wären Investitionen von bis zu 400 Milliarden Euro nötig gewesen. Am Ende kamen nicht einmal die Beiträge für den Unterhalt der DII zusammen. Die Zahl der Gesellschafter war zuletzt deutlich zusammengeschrumpft. Beteiligt waren deutsche Konzerne wie Siemens und Bosch, E.ON oder Bilfinger. Sie hatten sich aber entweder bereits zurückgezogen oder diesen Schritt angekündigt. Bis zum Jahresende liefen die Verträge. Und nur drei Konzerne wollen jetzt mit deutlich weniger Ehrgeiz weitermachen. Ein Energiekonzern aus Saudi-Arabien, einer aus China und der RWE-Konzern aus Deutschland. Gemeinsam sollen Projekte in Nordafrika und im Nahen Osten entwickelt oder weitergeführt werden. Als Grund für das Scheitern wird unter anderem der kräftige Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland genannt, der mögliche Absatzschwierigkeiten für Ökostrom aus der Wüste zur Folge haben könnte. Und auch die Krisen in einigen Staaten Nordafrikas und im Nahen Osten waren ein Argument für das Ende von Desertec.
Aus und vorbei mit dem Desertec-Traum, ein Bericht von Jan-Christoph Kitzler. Für die Franzosen ist heute ein anderer Traum wahr geworden: Überweisung per Twitter. Dazu braucht man nur ein europäisches Konto, eine französische Handynummer und einen Twitter-Account. Das Ganze hat aber einen Haken. Alle meine Follower können mitverfolgen, wem ich wie viel überweise. Muss ich das schlimm finden? Aus Paris, Frauke Feldmann.
Es ist super einfach, geht schnell, kostet nichts und soll sogar sicher sein. In Frankreich können Bankkunden ab sofort Geld twittern. Das klingt erstmal fantastisch, funktioniert aber im Prinzip genauso wie das Absetzen von Twitter-Nachrichten. Eben mit Hashtag und Ad-Zeichen, erklärt Technikchef Armand Dos Santos von der mobilen Bezahlplattform S-Money. Sie schicken einfach einen Tweet an S-Money-FR mit dem Ad-Zeichen und fügen mittels Hashtag das Wort verschicken dazu. Dahinter kommt der Eurobetrag, den Sie überweisen wollen. Und dahinter nochmal ein Ad-Zeichen mit dem Empfänger, der das Geld erhält. Drückt man auf Senden, wird zur Sicherheit noch ein persönlicher Code abgefragt. Dann wird der Tweet abgesetzt und die Überweisung wird gültig. Entwickelt hat das Ganze der mobile Bezahldienst S-Money zusammen mit den französischen Sparkassen. Um den Überweisungsservice via Twitter zu nutzen, muss man sich bei S-Money registrieren. Kunde bei den Sparkassen muss man nicht sein. Es reicht ein europäisches Bankkonto. Wer dann noch eine französische Handynummer hat, kann bei Twitter loslegen. Die französische Handynummer ist momentan wegen der Sicherheit noch notwendig. Es gibt eine Sicherheitsanwendung, die in die App von S-Money integriert ist. Die sorgt dafür, dass auch wenn Sie immer den gleichen Code eingeben, für die Transaktion jedes Mal ein weiterer sicherer Code automatisch generiert wird. Für Sie ist er unsichtbar, aber er ist da. Das heißt, selbst wenn jemand Ihr Konto knackt, braucht er das passende Handy mit der App, sonst geht gar nichts. Das Handy sollte man also nicht verlieren. Um zusätzliche Sicherheit zu schaffen, ist der Höchstbetrag für Überweisungen derzeit noch gedeckelt. Privatleute können nur bis zu 250 pro Tweet überweisen, Firmen bis zu 500 Euro. Bleibt nur noch ein letztes kleines Problem, das der Privatsphäre. Jeder kann sehen, wem ich was überweise und wer mir was überweist. Man muss sich also die Frage stellen, möchte ich, dass jeder sieht, was ich mir gerade gekauft, geliehen oder geschenkt bekommen habe? Nicolas Chatillon, Chef von S-Money, gibt sich gelassen. Twitter ist eine offene Welt, wo man sieht, was andere machen. Man kann Leute abonnieren und öffentlich Nachrichten empfangen. Wir machen eigentlich nichts anderes, als die Regeln dieser Welt zu akzeptieren, wie zum Beispiel Transparenz. Wenn man Twitter nutzt, akzeptiert man, dass alle sehen, was man macht. Außerdem haben wir gedacht, dass es zum Beispiel bei Spenden an Hilfsorganisationen praktisch ist. Wenn Leute sehen, dass andere spenden, spenden sie vielleicht auch.
Ça fait beaucoup de viralité.
Stimmt, so ist Geld via Twitter nicht nur praktisch, sondern auch, wie immer, ein Mittel zur Selbstdarstellung. Soll doch jeder sehen, wenn ich Gutes getan habe, oder etwa nicht?
Na dann. Ab jetzt können sich Franzosen arm twittern. Mit diesem Bericht von Frauke Feldmann endet unser Podcast. Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.